Kein Gottesdienst ohne seine Gegenwart. Und weißt du was? Du trägst zu seiner Gegenwart dazu. Du trägst dazu bei, dass seine Gegenwart wirkt, indem du dich leidenschaftlich in das reingibst, was Gott tut. Amen? Das ist wichtig, dass wir das lernen. Du bist ein Atmosphärenveränderer. Du prägst die Atmosphäre des Gottesdienstes mit. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir kommen nicht sonntags hierhin, um eine tolle Predigt zu hören. Amen. Wir kommen nicht hierhin, um Opferkörbe zu befüllen mit Geld. Wir kommen nicht hierhin, um unserem Pastor zuzuhören. Wir kommen hierhin, um seine Gegenwart zu erleben. Amen. Wir leben für seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist unser größter Schatz. Seine Gegenwart ist das Allerwichtigste. Wenn du dir eine Tätowierung stechen lassen willst, irgendwann, ich gebe dir ein Beispiel. Gegenwart, damit du das nicht vergisst. Gegenwart. Amen. Damit, wenn du sonntags im Lobpreis bist, du deine Hände hebst. Oh, Gegenwart. It's all about his presence. Es geht um seine Gegenwart und du trägst dazu bei. Du bist ein Atmosphärenveränderer. Amen. Ich krieg wahrscheinlich nach der Predigt Ärger wegen den Tattoos, aber egal, anderes Thema. Ich wollte heute über Bestimmung reden. Amen. Und wir bei Face to Face, wir sind ja letzte Woche, hatten wir den Visionsgottesdienst, da sind wir das neue Vision und Mission Statement durchgegangen. Und Teil unserer Mission ist Identität, richtig? Wir wollen Erweckung durch die Botschaft der Identität und durch seine Gegenwart. Und Identität führt immer in Bestimmung hinein, richtig? Das sehen wir in der Schrift. Wenn du bei den Identitätstagen dabei sein kannst, dann gehen wir da tiefer rein, warum Identität und Bestimmung, wie das zusammenhängt. Aber unsere erste Berufung ist, Leute kommen immer zu mir und sagen, hey, Hutan, prophezei über mich, gib mir ein prophetisches Wort, sag mir, was Gott mit meinem Leben tun will. Und ich grinse die Leute immer an und ich denke mir so, Gott ist doch kein Gebetsautomat, weißt du, du schmeißt Gebet rein und er prophezeit deine Bestimmung. Weißt du, Gott redet souverän zu dir, wenn er Lust und Laune hat und er will ermutigen. Amen. Aber wenn Leute mal zu mir kommen und sagen, hey, sag mir, was meine Bestimmung ist, sage ich, geh nach Hause, schlag deine Bibel auf, Römer 8, 29. Danke, Jesus, für Römer 8, 29. Wer weiß, was Römer 9, 8, 29 steht? Da steht drin, was deine Bestimmung ist. Willst du wissen, was sie ist? Wir sind vorherbestimmt. Sag mal, vorherbestimmt. Du bist berufen, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Du bist berufen, wie Jesus auszusehen. Das ist deine allererste, das ist deine wichtigste Berufung. Dafür leben wir bei Face to Face und dafür arbeiten wir hart. Amen. Wir glauben an hartes Arbeiten, damit das Bild von Jesus in uns, in der Gemeinde hervorkommt. Das ist unser Ziel, das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass du vollkommen in Christus dargestellt wirst, wie es in Kolosser 2 heißt. Wir wollen, dass Christus Gestalt in dir, in uns als Gemeinde annimmt und dafür investieren wir uns in Menschen mit dem Ziel. Das ist unsere erste Berufung und dafür leben wir. Amen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will heute Morgen ein bisschen individueller sprechen über deine persönliche Bestimmung, über meine Bestimmung, über unsere individuellen Bestimmungen. Und zwar zeigt dir Gott auf dem Weg, wenn du da unterwegs bist und dich in sein Bild verwandeln lässt. Amen. Unsere erste Berufung, auszusehen wie Jesus, fängt er dir auf dem Weg an, individuell zu zeigen, wozu du individuell berufen bist. Weißt du, nicht jeder ist berufen, in einem Stadion zu predigen. Bammer. So, nicht jeder ist berufen, Waisenhäuser zu gründen. Nächster Bammer. Nicht jeder ist berufen, zu predigen. Nicht jeder ist berufen, in der Politik tätig zu sein. Nicht jeder ist berufen, irgendwie als Missionar irgendwo ins Ausland zu fliegen. Das sind einzelne Leute, einzelne individuelle Berufungen, die Gott auf einzelne Leute legt. Richtig? Das sind individuelle Sachen, die Gott uns zeigt. Weißt du, Gott hat dir eine individuelle Gabe gegeben, ein individuelles Talent gegeben, etwas Einzigartiges gegeben. Und unser Ziel ist es nicht, alle wie Konrad zu sein. Das ist nicht unser Ziel. Weißt du, was ich früher gemacht habe, als ich so sehr viel mehr, weißt du, Gott verändert auch manchmal Berufung. Mal bist du als das berufen und dann geht's mal in eine neue Phase rein und dann wieder in was anderes. Und als ich früher so evangelistisch war, ich viel mehr tätig als heute. Und ich dachte so, jeder muss evangelistisch sein. Und ich lief in die Gemeinde und fing Leute an, mit mir zu vergleichen. So, ich habe das natürlich nie gesagt, aber in meinem Herzen so, der evangelisiert nicht. Weißt du, so, der ist nicht so evangelistisch. Weißt du, wir sind nicht alle gleich berufen. Das ist im Gemeindeleben extrem wichtig zu verstehen. Weißt du, nicht jeder ist berufen, Evangelist zu sein, richtig? Nicht jeder ist berufen, ein Prophet zu sein. Wir haben unterschiedliche Berufungen und Begabungen. Und das ist wichtig, im Kontext von Gemeindeleben zu verstehen. Weißt du, dein Ziel ist nicht, alle wie dich zu machen. Dein Ziel ist, Christus in deinem Nächsten hervorzubringen. Das ist dein Ziel. Und jetzt kommt die kleine Falle, die Gott da reingebaut rein. Weißt du, wenn ich sage, wir sind nicht alle berufen, Evangelisten zu sein, heißt das nicht, dass wir nicht berufen sind, alle evangelistisch zu sein. Weißt du, wenn ich sage, ich bin kein Prophet, heißt das nicht, dass ich nicht prophetisch sein sollte. Weißt du, Gott hat Gaben seiner Gemeinde gegeben. Gott hat individuelle Ämter, Salbung, Giftings, Talente der Gemeinde anvertraut, jedem Einzelnen. Und du sollst mit deiner Gabe der Gemeinde dienen, damit die Gemeinde gestärkt wird, damit deine Gabe abfärbt auf andere Menschen. Elisa hing mit Elia ab und was passierte? Er wurde prophetisch. Das siehst du ganz oft in der Schrift, dass Gabe und Talente abfärben sollen. Und ich glaube, dass das wichtig ist im Gemeindeleben, dass wir das verstehen. Nicht jeder muss in demselben Maß in dem wandeln, was du hast. Und wenn er es nicht tut, dann müssen wir nicht richten, weil wir sind alle anders, richtig? Das Ziel ist aber, dass wir alle wie Jesus werden. Und Jesus ist evangelistisch, Jesus ist prophetisch. Deine Gaben und deine Talente sollen in der Gemeinde abfärben. Weißt du, du sollst Menschen prägen, richtig? Deine Talente sollen auf andere abfärben. Das ist gut, ey. Das ist eine gute Botschaft. Amen. Und was dabei wichtig ist, ist zu verstehen, das ist mir letztens so aufgefallen, als ich nur mal das Alte Testament gelesen habe, ist auch mal gut, ins Alte Testament zu gehen. Du kannst deine Gaben und Talente falsch einsetzen. Du kannst deine Salbung, die Gott dir vertraut hat, falsch einsetzen und etwas Falsches damit tun. Ich sage immer so zu Spaß, weißt du, Gott hat mich zum Sprechen, zu Predigen berufen und wer mit mir abhängt, weiß, ich bin so ein witziger Typ, richtig? Ich mache viel Quatsch, ich rede viel so Nonsense, sinnvolles Zeugs, fragt mal die Leitungsteam, wenn wir Leitungshauskreis haben. Manchmal denke ich mir, irgendwann werfen die mich raus, weil ich so viel Mist manchmal labere, dass ich mir selber an den Kopf schlage. Weißt du, ich könnte diese Gabe, diese Salbung nutzen, um irgendwas komplett anderes zu machen, außerhalb von dem, wozu ich berufen worden bin. Das geht. Und wo sieht man das in der Schrift? Weißt du, es gibt König Saul, kennen wir alle, richtig? König Saul, der große Mann, so, der irgendwann zum König wurde. Und im Alten Testament gibt es so zwei große Berufungen. Weißt du, es gibt noch ein paar kleinere Sachen, aber die großen Berufungen, die wir im Alten Testament sehen, ist das Amt des Königs und das Amt des Propheten. Und das sind zwei unterschiedliche Ämter mit zwei unterschiedlichen Funktionen. Als König bist du berufen, Krieg zu führen, das Reich auszuweiten, das Reich zu festigen, zu herrschen, die Königsreich, also das Reich Gottes auszuweiten. Und als Prophet oder Priester bist du berufen, Opfer darzubringen, Gottesdienst vor Gott und vor dem Volk auszuüben, richtig? Das Zelt der Begegnung zu besprenkeln und sowas. Und wir sehen zwei unterschiedliche Ämter, zwei unterschiedliche Salbungen. So, jetzt war Saul als König berufen, richtig? Sein erster Dienst war, seine Berufung, seine Salbung war es, was zu tun? Krieg zu führen, Israel auszuweiten, das Reich zu stärken. Und irgendwann gibt's diese Story, da wollte Saul in den Krieg ziehen und Samuel, der Prophet, der Priester, hat sich verspätet. Und Saul hat sich gedacht, okay, ich will nicht in den Krieg ziehen, ohne ein Opfer geschlachtet zu haben und kriegt langsam so Stress, richtig? So kriegt so Stressreaktion. Und was macht er? Er ist als König berufen, es ist seine Salbung. Er macht etwas, was nicht zu seiner Berufung gehört. Er fängt an, eigenständig ein Tier zu schlachten. Er nutzt sein Amt, seine Salbung, um etwas Konträres zu machen, wozu er nicht berufen worden ist. Und das ist der Grund gewesen, warum ihn Gott aus seinem Amt genommen hat. Selah. Gott hat Saul aus seinem Amt genommen, weil er seine Salbung für etwas genutzt hat, wozu er nicht berufen war. Und ich denke, das ist etwas, wovon wir lernen dürfen. Vor allem in der heutigen Zeit, in der wir leben, richtig? Wir haben so viele Möglichkeiten, weißt du? Ich denke mir, diese Zeit, in der wir leben, die ist gewaltig. Jeder könnte eigentlich alles werden. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Du musst nur dein Smartphone auspacken. Du hast Zugang zu allem. Die ständen eigentlich alle Türen offen. Du kannst deinen Schulabschluss nachholen, kannst studieren gehen, du kannst alles machen, was dein Herz begehrt in der Zeit, in der wir heute leben. Und umso wichtiger ist es, dass wir wissen, wozu wir berufen sind, was Gott mit unserem Leben vorhat. Das ist wichtig zu wissen und aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, was Gott über unser Leben spricht. Weißt du, wir brauchen seine Lenkung und seine Weisung. Wir brauchen Wir brauchen das. Wir müssen wissen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Weißt du, ich habe jetzt die ganze Bibel so im Hinblick auf Prophetie durchgelesen und sowas. Habe die ganze Bibel studiert. Mann, das hat mich lange gedauert, vor allem das Alte Testament. Alles durchgelesen, was mit Prophetie zu tun hat. Habe meine ganze Bibel, habe extra eine neue Bibel dafür gelesen. Alles auf Prophetie markiert. Das ist ziemlich viel. Und eine Sache ist mir dabei aufgefallen, was ich eigentlich schon vorher wusste, aber es ist mir nochmal so richtig deutlich geworden. Gott erfüllt sein Wort, richtig? Das, was Gott verheißen hat, das tut er, und das sehen wir in den ganzen Verheißungen, als auch in den Gerichtsankündigungen. Wenn Gott was verheißen hat, dann tut er es auch. Er hat zu Mose gesagt, hey Mose, ich werde durch dich das Volk Israel ins verheißene Land führen. Hat er das getan? Ja. Hat zu Abraham gesagt, hey Abraham, ich werde dich vermehren. Hat er es getan? Zu David, ich werde dich zum König machen. Hat er es getan? Ja. Die ganzen Gerichtsankündigungen, weißt du, als er zu Noah gesagt hat, bau ein Schiff, ich werde es regnen lassen. Der denkt sich so, was ist Regen? Er kannte gar keinen Regen und hat das Schiff gebaut und die Gerichtsankündigung ist eingetroffen. Und das siehst du auch, als er gesagt hat, dass Israel zum Beispiel in Gefangenschaft gehen würde oder dass er den Tempel zerstören wird, ist alles eingetroffen. Das, was Gott über dein Leben ausspricht, will er erfüllen. Das, was Gott sagt, das, was Gott verheißen hat, will er erfüllen. Und das will er in deinem Leben tun. Das sehen wir eindeutig in der Schrift. Alles, was von Seiten Gottes gesprochen worden ist, sowohl über Individuen als auch über Nationen, trifft ein. Ich habe eine Bibelstelle, habe ich dabei, lese ich mal vor. Der Sascha mag die, glaube ich. Jesaja 55, da heißt es, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, so dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, aufpassen, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott lässt sein Wort eintreffen. Gott hat schöpferisch kreative Kraft. Weißt du, was lesen wir im Alten Testament? Gott sprach, es werde Licht. Und Überraschung, es ward Licht. Gott sprach, es werde Sonne, Mond und Sterne. Und Surprise, Sonne, Mond und Sterne. Das, was Gott spricht, hat eine schöpferische Kraft. Und er ruft das Nichtseinende vor, als wenn es da wäre, heißt es in Römer 4, richtig? Das, was Gott spricht, soll geschehen. Das, was nicht ist, wird durch sein kreatives Wort erschaffen, richtig? Und das ist das Ziel, was er verfolgt, wenn er dir ein prophetisches Wort gibt. Weißt du, er verfolgt ein Ziel damit. Weißt du, Gott prophezeit nicht über dich, damit du das in dein Tagebuch schreiben kannst. Wow, Gott hat heute gesagt, ich werde von Nation predigen. Gott prophezeit nicht über dich, damit du rumläufst und dich als, ich bin der Apostel des Universums betitelst. Gott prophezeit auch nicht über dich, damit du dich wohlfühlst. Gott prophezeit mit einem Ziel in dein Leben hinein, und zwar, um in dir ein Bewusstsein von Bestimmung zu kreieren. Gott sprach, es ward Licht. Wenn Gott über dich spricht, dann mit dem Ziel, dass ein Bewusstsein von Bestimmung in dir entsteht. Ich lass das mal sinken. Er spricht Berufung über dir aus, um in deinem Leben ein Bewusstsein von Bestimmung zu kreieren. Und dich in diese Realität zu führen. Er spricht, er prophezeit über dein Leben, um in dir ein Bewusstsein von Größe zu erschaffen. Ich meine, schau dir mal die Jünger von Jesus an, diese 12 Fischer und Bauern, okay? Fischer war in der damaligen Gesellschaft so der Job, den keiner machen wollte, weißt du? Das ist so der nein, ich sag's nicht. Das ist so... ganz weit unten in der Gesellschaft. Du wirst Fischer, wenn du nichts anderes findest, okay? Wenn du total ungebildet bist. Die Jünger von Jesus waren total ungebildet. Hatten keine Ahnung von der Welt, waren total verpeilt. Und wir kennen alle die Story in den Evangelien, die laufen so mit Jesus rum. Jesus läuft vor denen und die hinter Jesus her. Hey, wer ist eigentlich der Größte von uns? Wer ist der Größte? Bin ich es? Bist du es? Wer ist der Größte von uns? Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie kommen diese ungebildeten Fischer auf die Idee zu fragen, wer von ihnen der Größte ist? Wie kamen sie da drauf? Jesus hat Bestimmung in sie hineingesprochen und das hat in ihnen eine Realität von Größe verursacht. Ich meine, Jesus hat gesagt, hey, hör auf zu fischen, ich will dich zu einem Menschenfischer machen, spricht Bestimmung, spricht Berufung in die Herzen der Jünger hinein. Und was passiert? Boah, ich bin zur Größe berufen. Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Gott will die Gesellschaft durch mich anrühren. Gott will sein Reich durch mich auf die Erde bringen. Gott hat was vor mit diesem Leben. Weißt du, wenn Gott zu dir spricht, dann ist es okay, wenn du in Größenwahn verfällst. Es ist okay. Fall nur nicht vom Pferd, von der anderen Seite vom Pferd. So ist die andere, das ist die Kehrseite. Amen. Weißt du, du sollst einen dicken Unterschied in der Gesellschaft machen. Du sollst zu etwas beitragen auf Erden, was absolut phänomenal, was absolut überwältigend ist. Weißt du, ich habe mal auf Facebook gesehen, wie irgendjemand anderen geschrieben hat, hey, vielleicht ist deine Berufung, Kuchen zu backen. Wirklich. Die hat so Hochzeitskuchen gepostet und dann schreibt dann drunter jemand, vielleicht ist das deine Hauptberufung. Und ich denke mir so, what? Ich lese in der Bibel nicht, dass Gott uns zum Kuchenbacken beruft. Weißt du, was ich in der Bibel sehe? Gott beruft Menschen, um die Gesellschaft zu transformieren. Vielleicht passiert das durch Kuchenbacken, aber es ist nicht deine erste Berufung. Und ich will Kuchenbacken nicht schlecht machen. Ich stehe auf Kuchen. Amen. Als Sascha vorhin gesagt hat, Gott kennt deine Tiefen, habe ich gedacht, bei mir geht's ganz tief. Ich habe ein bisschen abgenommen, es ging vor ein paar Monaten tiefer bei mir. Amen. Weißt du, Gott spricht Berufung über dir aus, um zum einen ein Bewusstsein von Bestimmung in deinem Leben zu kreieren, aber auf der anderen Seite dich auf die rechte Bahn zu bringen. Die Jünger waren Fischer, Jesus sagt, Menschen, ihr seid Menschenfischer und es transformiert den Weg, den sie gehen und sie gehen dadurch daraus heraus in eine komplett andere Richtung, in die sie vorher nicht gegangen sind, okay? Das prophetische Wort Gottes über Berufung über dein Leben hat zwei Dimensionen. Ich lese das einfach mal vor. Dich zu dem Bewusstsein von Bestimmung zu erwecken und dich auf die richtige Bahn und in die Fülle deiner Berufung zu lenken. Deswegen meine Frage an dich heute Morgen, was spricht Gott über dein Leben? Was ist das prophetische Wort, was er über dir ausruft? Was ist das prophetische Wort? Was spricht Gott über dein Leben aus? Was ist der Plan Gottes für dein Leben? Es ist wichtig, das zu wissen. Es ist wichtig, wenn wir sagen, wir wollen Erweckung, wir wollen Gesellschaft transformieren. Es ist wichtig, was unsere Berufung ist, damit wir unsere Salbung, unsere Gaben und unsere Fähigkeiten genau in das Amt, in die Bestimmung reingeben und nicht irgendwas Verkehrtes damit anstellen, was nicht unserer Berufung und Bestimmung gehört. Amen. Ich habe mir aufgeschrieben, wer sein Ziel nicht kennt, kennt auch den Weg dorthin nicht. Es ist wichtig zu wissen, was der Plan Gottes für dein Leben ist, ansonsten wirst du den Weg dorthin nicht finden. Und wenn ich habe ja gerade gesagt, ne, Gott lässt sein Wort eintreffen, richtig, habe ich vorhin gesagt, ne? Und was wir oft damit machen oder was ich immer wieder höre ist, okay, lehn dich zurück, Gott macht das schon. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich das persönlich nicht. Ich glaube, das ist ein falsches Verständnis. Weißt du, es ist nicht, Gott macht das schon. Das entspricht nicht dem Zeugnis der Schrift. Weißt du, es entspricht nicht der Bibel und dem Zeugnis der Schrift, dass Gott das macht. Weißt du, weder die Verheißungen, die Gott über die Leute im Alten Testament ausgesprochen hat, noch die Gerichtsankündigung hat Gott einfach so gemacht. Beides war vom Mitwirken der Menschen abhängig. Sowohl die Gerichtsankündigungen waren von der Unbußfertigkeit des Volkes Israel abhängig. Hätte das Volk Buße getan, wär Gericht nicht gekommen. Die Gerichtsankündigungen waren von der Unbußfertigkeit des Volkes abhängig. Aber auch die Verheißungen waren vom Mitwirken der Menschen abhängig. Ich meine, nehmen wir mal Mose als Beispiel. Der hat in der Wüste gelebt, richtig? War 80 Jahre. Und was musste er tun, um das Volk Israel ins weiße Land zu führen? Der musste erstmal sich aufmachen, zurück nach Israel gehen, richtig? Als Gott zu Abraham gesagt hat, hey, ich will dir Nachwuchs schenken. Was musste der gute alte Mann machen, um Kinder zu kriegen? Jetzt alle Männer grinsen. Wenn eine Frau neben dir sitzt, leg mal deine Hand auf ihr Bein und schüttel mal das Bein. Dann mache ich immer so. Abraham musste was machen, um Kinder zu bekommen, richtig? Mose musste was machen, um das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Wir sehen, dass sowohl die Verheißung als auch die Gerichtsankündigung von einem aktiven Mitwirken der Menschen abhängig war. Nehmen wir als Beispiel das Volk Israel und die Reise ins verheißene Land. Ich meine, das ist eine krasse Story. Die sind 40 Jahre aktiv der Wolkensäule, der Feuersäule hinterhergelaufen. Richtig, kennen wir alle. Die sind dem aktiv hinterhergelaufen. Sowohl bei Nacht, die wussten nicht, wann die Wolkensäule sich aufmacht und weitergeht, richtig? Die wussten das nicht. Da musste irgendjemand die ganze Zeit sich die Wolke anschauen. 24 Stunden 7, Mann, was für ein Job. Die ganze Zeit eine Wolke anschauen. Da wirst du irgendwann kirre im Kopf, denke ich. Und dann machte sich die Wolkensäule auf. Und was musste das Volk Israel machen? Die mussten die Sachen packen. Die mussten die Zelte packen und schnell hinterher. Die mussten der Wolkensäule hinterherlaufen, um ins verheißene Land zu kommen. Aktives Mitarbeiten, aktives Mitgehen, aktives Hineingehen in die Berufung, in das, was Gott für sie vorbereitet hat. Wofür steht die Wolkensäule? Auf jeden Fall für seine Gegenwart, richtig? Sein Bild auf seine Gegenwart. Aber ich glaube, dass die Wolkensäule auch ein Bild für sein Wort ist, weil am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Das heißt, wenn wir sagen, die Wolkensäule ist ein Bild für seine Gegenwart, ist ein Bild auf Gott, dann ist es gleichzeitig auch ein Bild auf sein Wort. Und sein Wort war, ich will euch ins verheißene Land führen. Und das Volk musste sich aufmachen, dem hinterherrennen, laufen, joggen, wie auch immer. Ich weiß keine Ahnung, wie schnell das Ding war. Stell dir vor, du musst durch die Wüste joggen. Ey, ziemlich anstrengend, wenn Gott es eilig hatte, hinterher. Und ich glaube persönlich, dass sich das im Neuen Testament gar nicht so groß geändert hat. Weißt du, so als ich so über die Wolkensäule vorgestern nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, gibt so eine ähnliche Metapher im Neuen Testament. Weißt du, die Wolkensäule war eigentlich nichts anderes als der Hirte, richtig? Sie sind der Wolkensäule, sie sind dem Hirten hinterhergelaufen. Wie heißt es im Neuen Testament? Jesus ist unser Hirte und er leitet uns, richtig? Natürlich leitet er uns in grüne Auen, was auch immer das sein mag, aber er leitet uns auch in unsere Berufung hinein. Er leitet uns in das hinein, was Gott mit unserem Leben vorhat. Er nimmt uns da hinein und es heißt, dass wir als Schafe seine Stimme hören. Das heißt, wenn du noch nie ein prophetisches Wort von Sascha oder wem auch immer bekommen hast, du kannst seine Stimme hören. Du kannst hören und sehen, was er über dein Leben denkt. Du kannst es sehen, du kannst es wahrnehmen. Du bist ein Schaf, Johannes 10, 27, und du hast die Fähigkeit, seine Stimme wahrzunehmen. Du hast die Fähigkeit zu hören, was er über dein Leben ausspricht. Du hast die Fähigkeit, das zu hören, auch wenn du noch nie ein prophetisches Wort über Bestimmung und Berufung hattest. Du hast die Fähigkeit, das zu tun. Also ich persönlich glaube nicht, dass ich mich gemütlich nach hinten lehne und Gott macht das schon. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Gott auf einmal wie so eine Zauberfee mich nimmt. Oh, hier die Fülle deiner Berufung. Glaube ich wirklich nicht. Ich meine, was sagt der gute, alte Apostel Paulus, der Gnadenprophet des Jahrtausends? Was sagt er? Was sagt dieser Paulus? Hey, ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Weißt du, wen er mit sie alle meint? Alle anderen Apostel. Petrus, Jakobus, Johannes und die ganze Crew, die mit Jesus abgehangen hat. Paulus, ich habe mehr gearbeitet als sie alle zusammen. Krass, oder? Ich meine, das ist mal eine Aussage. Ich meine, Paulus, der sich irgendwann bekehrt hat, nachdem Petrus und Jesus schon im Dienst waren und mit Jesus waren und all die krassen Sachen erlebt haben. Paulus, schön und nett, dass ihr mit Jesus wart. Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle, faulen Säcke. Und dann fügt er eine Sache hinzu, die so wichtig ist, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist und die mich befähigt. Weißt du, Gnade ist nicht, ich lehne mich zurück, Gott macht das schon, Gott hat alles unter Kontrolle. Ja, hat er, irgendwo hat er alles unter Kontrolle. Aber sich zurücklehnen und Gott macht das schon, ist ein falsch verstandenes Prinzip von Gnade. Es ist nicht angewandt, es ist nutzlose Gnade. Gnade wartet darauf, dass du sie nutzt. Gnade wartet darauf, dass sie dich befähigen darf, das Werk Gottes zu tun. Gnade ist dafür da, dass sie dich in deine Bestimmung, dass sie dich in das hineintreibt, was Gott für dich hat, sowohl in deiner Identität als auch in den Dienst hinein oder den Plan Gottes hinein. Das ist Gnade. Gnade ist die Schnur, an der Gott dich am Hals gepackt hat und dich zieht, falls du dich ziehen lässt. Du kannst auch gemütlich auf der Couch liegen bleiben. Ist okay. Aber ich empfehle dir, aufzustehen und der Wolke, dem Hirten, hinterherzulaufen. Weißt du, er will dich an eine Zukunft führen, dass wenn du sie jetzt sehen könntest, sie deine Augen blenden würde. So hell ist deine Zukunft, so außergewöhnlich, so grell, so schön ist deine Zukunft, dass wenn du jetzt eine Sekunde reingucken würdest, du wahrscheinlich blind zurückkommen würdest. So wie Paulus. Das ist in der Schrift. Deine Zukunft ist so hell, dass sie in meinen Augen blendet, dass sie meine Augen blendet. Und dann gibt es dieses Buch Jakobus, richtig, was der gute alte Luther aus der Bibel reißen wollte. Und ich kann verstehen, warum. Amen. Jakobus sagt eine außergewöhnliche Sache. Und zwar sagt er, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Lass mich eins klarstellen. Jakobus redet nicht von Werksgerechtigkeit. Jakobus redet nicht davon, dass du irgendwas machen musst, damit Gott dich wohlgefällig findet, damit du angenehmer, damit Gott dich mag oder sowas. Davon redet Jakobus nicht. Jakobus sagt in anderen Worten, Glaube hat immer eine Frucht. Glaube hat immer eine Frucht. Weißt du, wenn du eine Sache glaubst und die Frucht nicht erlebst, dann kann ich dir zwei Sachen empfehlen. Bleib dran oder ändere deinen Glauben. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Frucht ist tot. Wenn Gott eine Verheißung über dir ausspricht und du nicht aktiv darauf zugehst, dann ist die Verheißung tot. Glaube ohne Werk ist tot. Weißt du, in welchem Zusammenhang Jakobus das schreibt? Im Zusammenhang von Abraham. Gott kam zu Abraham und sagte, hey, ich will dich mehren und mehren und mehren. Glaube ohne Werk ist tot. Abraham musste etwas ausprobieren, um Nachkommen zu bekommen. Er musste sich als erstes ausziehen. Dann musste er Sarah sagen, hey, du hast schöne Augen. Deine Augen sind, deine Haare hast du schön gemacht, ne? So Romantik. Okay. Ich wechsle das Thema. Wenn du eine Verheißung über dein Leben hast, was ist der Schritt, den du da rein tun kannst? Lass mich dir ein paar banale Beispiele geben. Wenn du in Deutschland, okay, in anderen Ländern ist das anders. In Deutschland, angenommen, Gott sagt zu dir, du sollst Arzt werden. Ein offizieller Arzt, ja, nicht einer, der so krumme Dinge macht. Weißt du, wenn du ein offizieller Arzt sein sollst in Deutschland, was musst du tun? Studieren, richtig? Du musst studieren, Medizin studieren, erstmal dein Abitur schaffen, erstmal überhaupt in die Schule gehen, Abitur schaffen oder einen Realschulabschluss schaffen, Abitur schaffen, dich an der Uni bewerben, wo es Medizin gibt, auch den Schnitt vorher haben, ne? Numerus Clausus, studieren. Und keine Ahnung, was dazu noch gehört beim Arzt sein. Ich glaube, du musst einen Master machen, keine Ahnung. Und im Studium musst du ein paar crazy Sachen machen. Weißt du, ich habe mal mit einer Medizinstudentin gesprochen. Das ist ziemlich krass, was die so machen. So an Menschen und sowas. Aber du musst in Deutschland, Arzt zu werden, studieren. Richtig, stimmen wir alle mit überein. Was ist der Schritt, den jemand machen muss, wenn er Arzt werden soll? Studieren. Wenn Gott zu dir sagt, hey, du wirst predigen. Was solltest du ab und an mal getan haben, um predigen zu können? Deine Bibel lesen. Ganz banales Beispiel. Wenn Gott zu dir sagt, hey, ich will dich nach Afrika führen und ich will Tausende von Menschen durch dich zu Jesus führen. Worin solltest du vorher ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, bevor du nach Afrika gehst? In deiner Umgebung evangelistisch unterwegs sein. Was willst du nach draußen transportieren, was du zu Hause nicht lebst? Also deswegen meine Frage, was ist deine Bestimmung? Was spricht Gott über dein Leben? Und was ist der Schritt, den du tun kannst, um genau in die Richtung zu gehen? Weißt du, eine Sache, die mir aufgefallen ist und ich fand die krass, ich fand die echt krass, wenn du dir das Neue Testament anliest, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dann ist mir eine Sache aufgefallen, als ich so das prophetische Wesen Gottes studiert habe, und zwar beziehen sich die Autoren ständig auf das Alte Testament. Ist schon mal aufgefallen. Die sagen, hey, das ist das, was Jesaja gesagt hat. Das ist das, was Jeremia gesagt hat. Das ist das, was Hesekiel gesagt hat. Es trifft gerade ein. Schon mal gelesen, dass das so steht in der Schrift? Und weißt du, eine Sache, die mich echt nervt. Ich bin nicht genervt. Lass mich einen Missstand aufmalen in der charismatisch-prophetischen Bewegung, in der wir leben. Leute laufen zu prophetischen Teams, Leute laufen zu prophetischen Konferenzen, zu prophetischen Rednern und lassen sich ein prophetisches Wort nach dem anderen geben. Wie wär's, wenn du das eine prophetische Wort mal erfüllst, bevor du dir ständig neue Prophetien holst? Das ist ein Missstand in unserer charismatisch-prophetischen Bewegung, wirklich jetzt. Und ich meine, die Jünger, die Autoren schreiben die ganze Zeit, boah, das ist das, was Jesaja gesagt hat, was Jeremia gesagt hat, das ist das, was Hesekiel gesagt hat. Es trifft ein, es trifft ein, es trifft ein, die Verheißung trifft ein, die Verheißung trifft ein, die Verheißung trifft ein. Jetzt reflektier das mal auf dein Leben. Also ich habe viele Prophetien und die ein oder andere ist eingetroffen. Aber ich habe noch nie ein Krankenhaus leergeräumt gesehen. Das habe ich mal als prophetisches Wort bekommen. Gott will ein Krankenhaus durch dich leeren. Habe ich noch nicht gesehen. Warum sollte ich zum nächsten prophetischen Redner laufen, um mir ein nächstes prophetisches Wort zu geben, wenn ich das Wort noch nicht in Erfüllung gesehen habe? Anstatt von Prophetie zu laufen, sollten wir lernen, von Prophetie in Erfüllung der Prophetie laufen. Nur so nebenbei. Weißt du, wir als Gemeinde wollen nicht dafür bekannt sein, wie viele tolle Prophetien wir haben. Dafür wollen wir nicht bekannt sein. Wir wollen bekannt sein, dass wir in der Erfüllung der Verheißung unserer Worte leben. Wir wollen sehen, wie all die prophetischen Worte, die über unsere Gemeinde, die über Face-to-Face, die über Euskirchen und Deutschland und die Nation ausgesprochen sind. Wir wollen sehen, wie das, was prophezeit worden ist, real ist. Ich meine, wir wollen nicht Fantasy leben, richtig? Wir wollen nicht in der Fantasie leben. Wow, Gott hat gesagt und yay. Und nächstes prophetische Wort, yay. Wir wollen die Erfüllung von dem erleben, was über uns prophezeit worden ist. Und Gott geht dabei in Zeiten. Weißt du, es ist wichtig, dass wir unsere Zeit dabei kennen. Weißt du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du sollst predigen, du sollst missionieren, dann heißt das nicht jetzt sofort, wow. Weißt du, es gibt diese Söhne Issachars im Alten Testament und es gibt so viele prophetische Leute, die haben so krasse Predigten darauf aufgebaut, check ich alle nicht. Aber es gibt eine außergewöhnliche Tugend über diese Söhne Issachars. Und zwar heißt es, sie kannten die Zeiten und empfahlen dem Volk Israel, das zu tun, was gut ist für die Zeit. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir uns abgucken dürfen, weißt du? Was ist jetzt dran? Weißt du, wenn Gott zu dir gesagt hat, du wirst in einem Stadion predigen, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran, was du lernen kannst? Ich meine, das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Warum? Gott wollte dem Volk Israel etwas beibringen, damit sie in der Fülle ihrer Verheißung leben können und dort bleiben können. Gott hat zu Mose gesagt, ich werde das Volk Israel frei machen von der Sklaverei Ägyptens. Mose war 80 Jahre alt, als er zurückkam. Je nachdem, wie alt du bist, ist das entweder ermutigend oder total entmutigend jetzt. Je nachdem, wo du gerade altersmäßig stehst. Gott hat zu Abraham und Sarah gesagt, hey, ihr werdet Nachwuchs bekommen. Abraham war 100, Sarah 90. Gott, du weißt, mein Körper geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Gab keine Pillen damals. Und mit 100 Jahren hat es doch noch geklappt. Gott hat David im jungen Alter berufen, wann du wirst König von Israel werden. Erst mit 30 ist er König geworden. Ziemlich lange Wartezeit. Kenne deine Zeit und nutze die Zeit sinnvoll. Investiere sinnvoll in der Zeit, in der du dich befindest, um in der Fülle deiner Verheißungen leben zu können. Was ist das, was du jetzt lernen kannst, um in der Fülle deiner Berufung zu leben? Ich meine, woher wusste David, dass er Goliath erschlagen kann? Er hat auf der Weide geübt, als die Löwen und die Bären die Schafe nehmen wollten. Er hat geübt. Er wusste, okay, ich werde König sein. Es gibt Dinge, die ich als König können muss. Löwen und Bären töten mit Händen. Ich habe ihn beim Bart gepackt, heißt es da. Finde ich witzig. Ich habe ihn beim Bart gepackt und zerrissen, wie so ein Blatt Papier. Aber er hat Dinge in der Übergangsphase in seine Bestimmung hineingeübt, die ihn befähigt haben, dort leben zu können. Nutze deine Zeit sinnvoll und lerne die Dinge, die du benötigst, um dort leben zu können. Und als ich so ein bisschen über, wir kommen zum Ende, okay, du hast es gleich geschafft, Wetter ist heiß, ich weiß. Aber als ich so über David und die Weide nachgedacht habe, gestern, habe ich mir gedacht, wow, die Weide ist ein Bild für Gemeinde. Ich meine, wir sind Schafe, richtig, sagt die Schrift, und er will uns in eine Weide führen. Ich glaube, dass die Weide ein Bild für Gemeinde ist. Und ich glaube, dass wenn wir über Berufung und Bestimmung leben, es wichtig ist zu lernen, wie wichtig Gemeinde dafür ist. Es ist super wichtig, das zu verstehen, wie wichtig es ist, Väter und Mütter in unserem Leben zu haben. Ich denke, es ist super wichtig, das zu verstehen. Weißt du, die Gemeinde kann das Trainingsfeld sein, das du brauchst, um in dem zu leben, wofür Gott dich vorherbestimmt hat. Und Wachstum geschieht in der Gemeinde. Es gibt diese Bibelstelle, das, was Gott durch 2 oder 3 Zeugen sagt, trifft ein, richtig? Und was ich früher gedacht habe, ist, okay, was Gott 2 oder 3 Mal prophetisch über mein Leben ausspricht, das wirst du tun. Und das stimmt, stimme ich mit überein. Aber ich habe so drüber nachgedacht, was sind die 2 oder 3 Bausteine in meinem Leben, die ich haben will, um etwas als von Gott gewollt zu verankern? Es ist meine 3 Zeugen, okay, ich packe euch jetzt meine 3 Zeugen aus. Es ist einmal das prophetische Wort. Es ist das prophetische Wort, was ich in meinem Leben eine Wichtigkeit zuschreibe. Der 2. Zeuge ist meine Leiter. Ich habe Väter und Mütter in meinem Leben, die das Recht haben, in mein Leben reinzusprechen. Das ist der 2. Zeuge. Und der 3. Zeuge in meinem Leben ist das, was Gott persönlich zu mir spricht. Ich werde nicht auf Grundlage eines prophetischen Wortes irgendwie nach Usbekistan fliegen oder sowas. Ich werde das machen, wenn Gott es zu mir persönlich sagt, wenn meine Leiter es bestätigen können und wenn es prophezeit worden ist von einer anderen Person. Und es gibt so eine Krankheit in unserer charismatischen, ein weiterer Missstand. Okay, ich zeige euch den 2. Missstand. Und zwar gibt es Leute, und ich höre das sehr oft, die sagen, Gott hat zu mir gesagt, was willst du jetzt noch von mir? Ich lasse mir von dir nicht ins Leben reden, weil Gott hat gesagt, ich soll das machen. Ich stelle mir dann immer innerlich die Frage, ja, welcher Gott? Und es gibt so eine Bibelstelle von Paulus, die spricht mir dabei immer in den Kopf, der Gott, der dein Bauch ist. Der Gott, der dein Bauch ist. So sage ich immer so schmunzelnd zu mir selbst. Weißt du, der große Apostel Paulus, der die ganze europäische Welt Christus ähnlich gemacht hat, der die christlichen Werte in unsere Gesellschaft reingebracht hat, der den ganzen Kontinent Europa missioniert hat, hat diese außergewöhnliche Begegnung mit Gott, richtig? Er fällt vom Pferd, Gott redet zu ihm, Gott sagt zu ihm, hey, ich werde durch dich die Enden der Welt erreichen. Dieser krasse Apostel, der Jesus von Angesicht zu Angesicht hat in dieser Vision, der zurückkam und der so verwirrt war von dieser Herrlichkeit, dass er erstmal nicht sehen konnte. Ich meine, das ist mal ein prophetisches Wort. Gott begegnet dir von Angesicht zu Angesicht. Er redet mit dir. Seine Herrlichkeit blendet dich so sehr, dass du 3 Tage lang blind bist. Ich meine, das ist ein krasses prophetisches Wort, oder? Er hätte allen Recht gehabt zu sagen, okay, Gott hat gesprochen, ich mach's jetzt. Aber was macht dieser Apostel Paulus? Er geht nach Jerusalem vor die Füße von der Leitung der Gemeinde damals, vor Johannes, Jakobus und Petrus und lässt sich das prophetische Wort bestätigen. Das ist krass, oder? Ich meine, das ist krass, der Typ hat Gott gesehen. Gott hat gesagt, ich brauche deinen Rat nicht. Ja, Gott hat gesagt, aber ist das jetzt gerade der Zeitpunkt? Weißt du, der Segen von Vätern und Müttern in dem Alten Testament ist super wichtig. Ist dir das mal aufgefallen? Als Isaak gestorben ist, ich weiß nicht mehr, Manasse und der andere, wie die gebracht, der wurde von Benjamin oder wer das war, dahin gebracht und der sollte dem die Hände auflegen, oder? Nee, war nicht Benjamin, war der andere Bruder. Keine Ahnung. Der Segen von, das Handauflegen von Vätern und Müttern im Alten Testament ist absolut wichtig. So wichtig. Ich meine, Isaak hat mit Gott gerungen und hat gesagt, leg mir deine Hand auf. Du siehst das, wenn einer gestorben ist, leg deine rechte Hand auf. Es war eine Schandtat, wenn dir die linke Hand aufgelegt worden ist. Und ich denke, das ist etwas, was wir lernen dürfen als Gemeinde. Weißt du, wenn du etwas auf dem Herzen hast, eine Bestimmung, eine Berufung auf deinem Leben siehst, will ich dich ermutigen, hol dir den Rat von Vätern und Müttern in dein Leben hinein. Zu sagen, Gott hat gesagt, ich mache und ich lasse mir nicht ins Leben sprechen, ist eine Waisenmentalität. Das Herz von Söhnen und von Töchtern Gottes ist, ich will den Rat von Geistlichen enthalten. Lies Sprüche. Lies die Sprüche, da heißt es sehr oft, ich bin ein dummer Sohn, dass ich nicht den Rat wollte. Der Rat von Eltern, Vätern und Müttern ist in den Sprüchen absolut wichtig, ist im Alten Testament absolut wichtig und wir wollen den Einfluss von Vätern und Müttern in unserem Leben haben. Amen. Das ist das, was wir als Gemeinde wollen. Wir wollen eine geistliche Familie sein. Wir wollen Vaterschaft, Mutterschaft ehren. Wir wollen Sohnschaft, Tochterschaft ehren. Und das bedeutet, ich empfange von jemandem, egal ob es schmerzhaft ist oder nicht. Vor ein paar Jahren wollte ich einen Dienst gründen, okay? Ich nehme euch mal in mein privates Leben rein, ja? Ich hatte sogar einen Namen dafür, richtig cool, schon eine Webseite vorbereitet und ich dachte so, okay, Gott hat zu mir gesprochen, in Anführungsstrichen, meine Leiter lieben mich, das wird schon. Hab alles vorbereitet, was man vorbereiten kann, Webseite, alles vorbereitet. Und dann sitze ich so im Leiterhauskreis und ich höre mir an, wir glauben noch nicht, dass das deine Zeit ist. Mann, das war schmerzhaft. Ich sag's euch, es war schmerzhaft. Ich kam nach Hause und ich habe geweint. Ihr glaubt mir das nicht. Auch geweint, ein bisschen, okay? So 2, 3 Tränen, okay? Nicht so viel, nur ein bisschen, ja? Ich bin ja ein Mann. Die ganzen Frauen. Das ist ein Scherz. Chillt. Alle chillen, okay? Chillt. Ich hab das Mikro. Relax. Das war ein Scherz, okay? Scherz. Mann, wollte ich rebellieren. Frag meine Frau. Meine Frau hat mich auf den Teppich gebracht. Ich habe zu ihr gesagt, ich mach das, ist mir egal. Und wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir machen das nicht ohne den Segen von Vätern und Müttern. Wir machen das nicht. Das ist ein Grundsatz in meinem Leben. Ich mache etwas nicht, wenn es nicht abgesegnet wird von meinen Leitern. Tat's weh? Ja. Ist es meine Berufung? Ja. Ist es der Zeitpunkt? Ich sag ja. Andere sagen nein. Aber das ist etwas, was wir leben wollen. Und das, was ich predige, lebe ich. Fragt meine Frau, fragt meine Leute um mich herum. Die Stimme von Vätern und Müttern muss wichtig in unserem Leben sein. Ich schreibe ihnen eine gewisse Wichtigkeit zu. Und das ist das, was wir als Gemeinde wollen. Wir wollen Menschen ehren, ihre Weisheit ehren von denen, die vor uns, die vorausgegangen sind, richtig? Wir wollen empfangen, wir wollen nicht dieselben Fehler machen, nicht in dieselben Fallen fallen. Wir wollen das nicht. Wir wollen auf Segen bauen und deswegen ist der Segen von Vätern und Müttern wichtig in unserem Leben. Amen. Weißt du, das Herz von Vätern und Müttern ist eigentlich das Beste, in dir hervorbringen zu wollen, richtig? Weißt du, ich erziehe meine Tochter mit dem Ziel, dass sie das Beste wird, was sie jemals sein kann. Und das ist das Herz von einem Vater und von einer Mutter. War es schmerzhaft, Nein zu hören? Ja. Aber ich glaube, dass meine Väter, meine Mütter in meinem Leben das Beste für mich wollen. Und ich vertraue ihrer Meinung, ich vertraue ihrem Rat. Und das ist das, was wir als Gemeinde kultivieren wollen. Amen. Du hast es geschafft, noch ein paar Schlussworte. Wir leben nicht für unsere Berufung. Amen. Wir leben nicht für unsere Berufung. Wir leben für Jesus. Wir leben für Jesus in unserem Leben. Manchmal wünscht ich mir persönlich, dass in unserer Selbstverwirklichungsgesellschaft, in der wir leben, Menschen Jesus genauso nachjagen würden wie ihrer Selbstverwirklichung. Das ist ein Fluch unserer Zeit, weil jeder heutzutage alles werden kann, will auch jeder tatsächlich heutzutage alles sein, was er sein kann. Es muss untergeordnet sein, unter Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes beinhaltet, dass ein König auf dem Thron sitzt, richtig? Trachtet zuerst nach dem König. Jage deinen Träumen nie mehr nach als Jesus, ist auch so ein wichtiger Satz. Wenn ein Traum zu deinem Götzen wird, wirst du nie in die Fülle deiner Verheißung kommen. Stichwort Ismael, richtig? Abraham, du wirst Kinder bekommen. Wow, Götze, wow, aus eigener Kraft probieren. Wow, Ismael. Wow, nicht die Verheißung. Jage ihm nach und erlebe, wie er dich in Dimensionen führt, von denen du nie geträumt hast. Jage Jesus nach und er wird dich an Orte führen, die du nie, von denen du nie hättest träumen können. Amen. Steht mal auf, alle, lasst uns aufstehen. Pack mal die Hand von deinem Nachbarn. Und tut mir einen Gefallen, lasst uns mal alle laut beten, okay? Gott ist jetzt gleich vorbei. Du darfst ruhig deine Stimme noch beanspruchen ein bisschen. Ich bin schon heiser. Aber bete mal, dass die Verheißung Gottes über den Nachbarn, über deinen Nachbarn, dass sie alle eintreffen. Bet mal nicht für dich, sondern bet mal von ganzem Herzen für deinen Nachbarn. Bet für deinen Nachbarn so, als wenn du für dich beten würdest, dass Gott dich in die Fülle deiner Verheißung führt. Gib mal richtig alles, gib mal richtig Gas. Amen. So richtig laut mit Schabalaba und sowas, so richtig mit Feuer und Flamme. Wünsch deinem Nachbarn mal von Herzen, bet mal von Herzen für deinen Nachbarn, dass Gott ihn in die Fülle seiner Berufung führt. Danke, Jesus. Heute Morgen gab es den Eindruck, dass Gott Krüge austeilen will, in den Bestimmung ist. War von jemandem, der nicht wusste, was das Predigtthema ist. Gott will gerade Krüge freisetzen. Empfang einfach mal. Empfang diesen Krug der Bestimmung. Jesus, wir danken dir für Berufung, die gerade vom Himmel droppen. Wir danken dir für dein Reden, Jesus. Wir danken dir, dass du unser Hirte bist und wir deine Stimme hören können, Jesus. Danke, dass du uns führst und uns leitest, Jesus, in unser verheißenes Land hinein, Jesus. Danke, dass dein Wort Ja und Amen ist, Jesus. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkommt, sondern genau das erfüllt, wozu du es ausgesandt hast, Jesus. Ich danke dir, dass dein Wort gerade jetzt Welten in uns kreiert, Jesus. Bestimmung für Größe in uns erschafft, Jesus. Ich danke dir, dass dein Wort gerade jetzt wegweisend für uns ist, Jesus. Ich danke dir, dass gerade jetzt ein Shift in unseren Herzen stattfindet, in unsere Berufung, in unsere Bestimmung hinein, Jesus. Wir klären ein Shift in Jesu Namen. Ich glaube, dass Gott tatsächlich gerade was am Shiften ist bei dem einen oder anderen. Jesus, wir erklären ein Shift, Jesus, in unsere Gemeinde hinein. Ein Shift in unser Denken hinein, Jesus. Ein Shift, Jesus. Ein Shift, Jesus. Eine Veränderung des Denkens, Jesus. Danke, dass du uns auf die richtige Bahn bringst, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart jetzt, Jesus. Deine Gegenwart, Jesus. Ich danke, dass deine Gegenwart Dinge jetzt bestätigt einfach, Jesus. Wir danken dir für die Bestätigung deiner Gegenwart in Jesu Namen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Geist Gottes. Danke, Vater. Danke, Jesus, in Jesu Namen. Das habt ihr richtig gut gemacht. Gebt euch und Jesus mal einen Applaus, euch beiden. Danke, Jesus. Was wir jetzt machen werden, ich weiß nicht, ob Sascha noch ein paar abschließende Worte hat. Hier vorne werden gleich Leute aus unserer Gemeinde stehen, Multiplikatoren, die Leute aus unseren Pilotgruppen. Und wenn du Gebet möchtest für das Thema und vielleicht auch ein prophetisches Wort ergattern möchtest, aber sei nicht so prophetiegeil. Amen. Wenn Gott zu dir reden möchte, dann würde er das tun. Amen. Aber hier vorne gibt es gleich Leute, die für dich beten werden und die genau einfach da reingehen, tiefer mit dir da reingehen, einfach für dich beten, über dich prophezeien, dich ermutigen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Danke fürs Kommen und fürs Zuhören. Livestream-Zuschauer, haut rein.